Frequenzfreiheit. Der Podcast der AfD.
Unser gemeinsames Ziel ist es, diese irreguläre Migration zurückzudrängen. Und dazu haben wir eine ganze Reihe von sehr konkreten Verständigungen getroffen.
Der Bundeskanzler erzählt den Bürgern mal wieder was vom Pferd. In dieser Woche gab es ein groß inszeniertes Zusammentreffen mit den Ministerpräsidenten der Bundesländer, um gemeinsam über die Massenmigration zu reden. Immerhin hält der Ansturm auf unsere Grenzen weiterhin an und auf unsere Sozialsysteme. Während die eigenen Bürger nicht mehr wissen, wie sie ihre Rechnungen bezahlen sollen, liegen die Kosten für sogenannte Flüchtlinge mittlerweile bei 50 Milliarden Euro im Jahr. Aber auch die innere Sicherheit leidet, wenn in den Städten immer häufiger Messer gezückt, Passanten zusammengeschlagen und Frauen und Mädchen vergewaltigt werden. Mehr als Reden ist aber nicht passiert, als die Regierungschefs zusammensaßen, obwohl das Ganze am Ende so präsentiert wurde. Es war aber nicht mehr als das. Unsere Bundessprecherin Alice Weidel hat die Lage zusammengefasst und einmal mehr deutlich gemacht, dass nur die AfD die größte Krise unseres Landes beenden kann.
Massenmigration bedeutet den Import von Bürgerkriegen, Extremismus und Antisemitismus. Islamisten stellen mit aggressiven Aufmärschen, wie wir jetzt gesehen haben, die Machtfrage unter den Augen der Polizei und der Behörden, die dabei hilflos zusehen. Die Aufgabe heißt nicht, wie wir illegale Massenmigration anders finanzieren. Die Aufgabe heißt, sie zu unterbinden. Und da greift dieses Maßnahmenpaket dieser Scheinveranstaltung vom Ministerpräsidentenkonferenz viel zu kurz. Ich zähle noch mal kurz auf. Die ins Auge gefassten Leistungskürzungen sind Kosmetik. Die längere Zahlung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz wird niemanden abschrecken. Bezahlkarten statt Bargeld sind keine Umstellung auf Sachleistungen. Die angekündigten Beschleunigungen der Asylverfahren bleiben Utopie, wenn nicht zugleich das Asylrecht reformiert und verschärft wird. Das gilt auch für die Debatte über Asylverfahren an den EU-Außengrenzen. Grenzkontrollen sind nur dann sinnvoll, wenn unberechtigt Einreisende und Migranten auch abgewiesen werden können. Und eine Kommission, nochmal so eine Quatschkommission, wo nur geplaudert wird für Migration, bei der alle Lobbyisten und Profiteure der Asylindustrie mit am Tisch sitzen, macht doch den Bock zum Gärtner.
Während die etablierten Parteien also nur wiehern, bringt die AfD das Land wieder auf Trab. Wohin uns die unkontrollierte Masseneinwanderung führt, musste man am vergangenen Wochenende in Berlin und vor allem in Essen sehen. Unter dem Vorwand einer pro-palästinensischen Demonstration, auf der strikt nach Geschlechtern getrennt marschiert wurde und auf der neben Allah auch Hitlerrufe zu hören waren, wurde schon ganz offen die Ausrufung eines Kalifats in Deutschland gefordert. Die Landnahme schreitet voran. Wir haben dazu eine Aktuelle Stunde im Bundestag anberaumt. Unser stellvertretender Fraktionsvorsitzender Sebastian Münzenmeier hielt den Migrationsfanatikern von CDU bis Linken den alles andere als schmeichelhaften Spiegel vor. Denn sie waren es, die genau diese Zustände herbeigeführt haben.
Und es wird immer klarer erkennbar, dass es in Zukunft nur zwei Optionen geben kann. Entweder Chaos, Straßenschlachten und ethnische Konflikte im bunten Multikulti-Staat oder ein Deutschland als Land der Deutschen, als Ort von Freiheit, von Ordnung und von Normalität. Und in dieser Frage, meine Damen und Herren, da gibt es keinen Kompromiss. Da gibt es nur ein Entweder-Oder und jeder Einzelne hier im Haus muss sich entscheiden. Wenn wir jetzt nicht massiv gegensteuern, dann werden wir eine Zukunft erleben, die mit der Vorstellung eines selbstbewussten, freiheitlichen und demokratischen Nationalstaats nichts mehr zu tun haben wird.
Wie sich diese grundlegende Krise beenden lässt, dazu sprechen wir jetzt mit dem AfD-Innenpolitiker Martin Hess.
Für den stellvertretenden innenpolitischen Sprecher der AfD-Fraktion im Bundestag, Martin Hess, war das natürlich auch wieder eine aufregende Woche. Es gab wieder viele viele Demonstrationen. Dazu haben wir dann in dieser Woche tatsächlich den Migrationsgipfel mit dem Bundeskanzler gehabt. Man hat sich darauf geeinigt, 7.500 Euro Kopfgeld pro Flüchtling will der Bund jetzt an die Länder zahlen. Die Länder wollten 10.500 Euro. Das sind aber alles, soweit ich das verstanden habe, Herr Hess, alles Absichtserklärungen. Da ist ja noch nichts in trockenen Tüchern.
Zum einen das, und wir wissen ja, was von Absichtserklärungen dieser MPK zu halten ist. Und zum zweiten ist das Hauptproblem eben, dass von dieser MPK nicht die Botschaft ausgeht, dass wir jetzt endlich diese Migrationspolitik völlig neu aufstellen müssen. Die grundlegenden Weichenstellungen müssen geändert werden, und das ist bei dieser MPK nicht beschlossen worden. Man laboriert an Symptomen herum, anstatt wirklich die Ursachen zu bekämpfen. Und wir müssen doch nun mal zur Kenntnis nehmen, dass das, was wir derzeit hier auf unseren Straßen erleben, dieser widerwärtigste, importierte islamistische Antisemitismus, dass das doch eine Folge des Totalversagens ist der Regierung der letzten Jahrzehnte. Ja, wir haben hier Parallelgesellschaften in unserem Land zugelassen, wo sich ein latenter Antisemitismus wirklich verfestigt hat, der sich jetzt hier Bahn bricht, und das Ganze ist durch diese unsägliche illegale Migrationslawine seit 2015 natürlich noch hunderttausendfach verstärkt worden. Und das Ergebnis sehen wir jetzt hier auf unseren Straßen. Und deshalb muss jetzt endlich das gemacht werden, was die AfD schon seit ihrem Bestehen fordert und seit 2015 auch als Reaktion auf diesen Wahnsinn der illegalen Massenmigration. Wir müssen jetzt endlich sagen, Schluss, aus, Ende, Stopp der illegalen Massenmigration, Reduktion auf Null. Das bedarf einer Abstellung der Pull-Faktoren, also sprich der Magnet, warum die alle zu uns nach Deutschland kommen, muss abgestellt werden. Wir müssen konsequent überhaupt gar keine Geldleistungen mehr auszahlen. Wir müssen konsequent auf Sachleistungen umsteigen. Wir müssen endlich unsere Grenzen schützen, illegale Migranten ganz konsequent an der Grenze abweisen. Wer kein Ausweispapier dabei hat, der kommt nicht mehr in unser Land. Und natürlich müssen wir eine ganz massive Remigration von illegal Aufhältigen, von auch entsprechenden Straftätern, von Gefährdern, von Staatsfeinden betreiben. Und das ist es, was endlich gemacht werden muss, anstatt dieser Kosmetikkorrekturen, die am Kern des Problems gar nichts ändern.
Sie haben es gerade schon angesprochen, es gab sehr viele antisemitische Ausschreitungen, und es sind meistens auch Menschen, die hier schon länger bei uns leben. Kann man die wieder zurückschicken? Ist das überhaupt juristisch möglich?
Also wir müssen uns jetzt mal darüber im Klaren sein, dass grundsätzlich alles möglich ist, wenn der politische Wille vorhanden ist. Ja, also auf das sich zurückzuziehen, was man sehr häufig hört, ja, da seien die Grenzen des Rechts erreicht, das ist kein Spruch, den sich ein Politiker zu eigen machen sollte. Wenn der politische Wille da ist, dann hat er den Auftrag, auch die Rechtsgrundlage zu schaffen, um die Ursache eines Problems zu lösen. Und selbstverständlich können wir hier entsprechende Maßnahmen auch umsetzen. Ein paar Maßnahmen waren ja auch Bestandteil des Antrags im Deutschen Bundestag diese Woche zur Bekämpfung dieses importierten Antisemitismus. Nämlich, dass wir sagen, dieses gesamte Unterstützerumfeld, Hisbollah, Hamas, jeder, der dort entsprechend interagiert auf unseren Straßen, wer dieses Gedankengut teilt, wer hier an gewalttätigen Demonstrationen teilnimmt, wer Einsatzkräfte angreift, wer jüdische Mitbürger angreift, wer auch sonstige Bürger angreift, der hat in diesem Land schlicht und greifend nichts zu suchen. Solche Leute sind ganz konsequent und prioritär auszuweisen. Sie haben angesprochen, die Leute, die schon länger hier sind. Solange die Doppelstaatler sind, dann haben wir natürlich die Verantwortung, die deutsche Staatsbürgerschaft hier wieder zu entziehen. Wir dürfen es nicht dulden, dass importierter Antisemitismus, so wie er derzeit auf unseren Straßen sich Bahn bricht, dass das so weiterläuft. Das passt nicht zusammen mit nie wieder. So wird nie wieder nur eine hohle Phrase, wenn man nichts dagegen tut. Und wir sind eben konsequent der Auffassung, wir müssen dort mit aller Härte dagegen vorgehen. Und neben Ausweisung von Ausländern, neben Entzug bei Doppelstaatlern der deutschen Staatsbürgerschaft und Ausweisung, müssen wir natürlich auch dafür Sorge tragen, dass Leute mit einem solchen Gedankengut um Gottes Willen überhaupt gar nicht erst deutsche Staatsbürger werden können. Und insofern ist auch hier der § 11 des Staatsangehörigkeitsrechts zu ergänzen bzw. zu konkretisieren.
Ganz wichtig ist natürlich noch die Rolle der Islamverbände, die ja dann im Vorfeld der Demonstration, ich denke da auch an Organisationen wie Samidun, noch andere Organisationen, aber die Islamverbände haben auch eine untergeordnete Rolle gespielt. Inwieweit muss man denn darauf achten, denn die kriegen ja vom deutschen Staat tatsächlich auch Fördergelder?
Ja, nicht nur das. Sie haben ja auch Staatsverträge teilweise mit verschiedenen Ländern geschlossen und dort sind natürlich bestimmte Privilegien auch damit verbunden. Und all diese staatlichen Unterstützungsleistungen, die können natürlich nicht an Islamverbände weiterfließen, die sich so verhalten haben, wie wir das jetzt erlebt haben in Reaktion auf diesen barbarischen Terrorakt gegen Israel. Wenn hier Freudensdemonstrationen über diese barbarischen Terrorakte auf unseren Straßen stattfinden, von für jeden klar erkennbar überwiegend islamistischen Personen, dann sind die Islamverbände in der Pflicht, hier entsprechend zu reagieren. Dann können sie nicht abwarten und nichts tun und das tolerieren, weil wir kennen und diesen Spruch, wer schweigt, stimmt zu, sondern dann muss hier ganz klar Position bezogen werden. Und genau auch das ist im Antrag, der diese Woche eingebracht worden ist, entsprechend dargelegt. Wir wollen, dass die Islamverbände aufgefordert werden, Basisarbeit zu betreiben in Form von Programmen, in Form von Veranstaltungen, wo ganz klar gegen Antisemitismus Stellung bezogen wird. Wir wollen, dass diese Basisarbeit auch dokumentiert wird, dass die Antisemitismusbeauftragten des Bundes und der Länder diese Basisarbeit da somit auch quantitativ und qualitativ prüfen können. Und wir wollen, dass dort, wo diese Arbeit nicht oder nicht in ausreichendem Maße stattfindet, dass dort sämtliche Fördergelder, sämtliche Unterstützungsleistungen unseres Staates komplett gestrichen, eingestellt werden. Das gilt im Übrigen auch für unsere Forderung, dass die Islamverbände öffentlich einsehbar ein klares Bekenntnis zum Existenzrecht Israels ablegen müssen. Wer das nicht bereit ist zu leisten, der darf auf gar keinen Fall weitere staatliche Unterstützung erhalten.
Klare Forderung vom stellvertretenden innenpolitischen Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Martin Hess. Vielen Dank. Frequenzfreiheit, der Podcast der AfD. Ich bin Tobias Weber.
Es gibt Neuigkeiten zur Cum-Ex-Affäre, in die mutmaßlich auch Bundeskanzler Olaf Scholz verstrickt ist. Das heißt, es gäbe vielleicht Neuigkeiten, wenn nicht auf unerklärliche Weise zwei Laptops verschwunden wären, auf denen tausende E-Mails gespeichert waren. Zu den Erinnerungslücken des Bundeskanzlers, der immer wieder betonte, dass er nicht wisse, wie oft und wann er damals den Chef der Hamburger Warburg Bank getroffen und was er mit ihm besprochen hatte, kommt nun also noch ein schwarzes Loch, in dem mögliche Beweise verschwinden. Kurz zur Erläuterung. In der Affäre geht es um den Erlass bzw. die Verjährung von Steuerschulden, welche die Hamburger Bank damals gegenüber der Hansestadt hatte. Daraus ist ein Schaden von rund 47 Millionen Euro entstanden. Ob dies auf Anweisung des damaligen Hamburger Bürgermeisters Scholz geschah oder nicht, das ist die Frage, die man unter anderem in einem Untersuchungsausschuss der Hamburger Bürgerschaft klären will. Einen solchen Ausschuss müsste spätestens jetzt auch der Bundestag bilden, sagte finanzpolitische Sprecher der AfD-Fraktion Kai Gottschalk.
Eine Geschichte in dieser Woche, die ist so ein bisschen untergegangen, aber die ist doch etwas merkwürdig. Aus dem Bundeskanzleramt genau genommen, aus einem Tresor sind zwei Laptops verschwunden einer engen Mitarbeiterin. Soweit so unspektakulär, wo man sich natürlich bei fragen muss, wie können denn zwei Laptops aus einem Panzerschrank im Kanzleramt verschwinden? Das wird uns jetzt der finanzpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Bundestag Kai Gottschalk näher erklären, denn hinter der Geschichte steckt natürlich eine ganz andere Geschichte und die ist extrem spannend, Kai Gottschalk.
Ja, genau, Herr Weber. Es geht hier wieder mal um Cum-Ex, die Neverending Story, also Warburg Bank, 45 Millionen Steuerrückzahlung, die erst nicht eingefordert werden sollten und die Rolle des Kanzlers, der damals Bürgermeister der Freien Hansestadt war und sich mit Herrn Olearius, der jetzt in Köln vor Gericht steht, mehrmals getroffen haben soll. Ich sage, er hat sich getroffen, weil mir gegenüber hat das Herr Scholz im Juni 21 im Finanzausschuss auch so gesagt. Was ist passiert? Der Stabsleiter des Untersuchungsausschusses oder der Arbeitsstableiter in Hamburg, wusste ich gar nicht, hat wohl eigenmächtig entschieden nach Presseberichten, zwei Laptops, wo Frau Schwamberg auch Konten drauf hatte. Frau Schwamberger ist die Büroleiterin des Herrn Scholz. Sind 700.000 Mails drauf und es soll, die Staatsanwaltschaft Köln hat diese Laptops nämlich eingezogen und zum Untersuchungsausschuss hingeschickt und sagt, Leute, guckt da mal rein. Und diese Laptops, kurioserweise, sollen jetzt verschwunden sein. Und ein Herr Steffen Jeneke, das ist dieser Mann, der soll diese Laptops an sich genommen haben. Ja, nun sind sie weg und alle suchen die Laptops. Und das ist für mich Bananenrepublik Deutschland. Und ich glaube, ein weiterer Grund, warum wir den Untersuchungsausschuss hier nach Berlin ziehen müssen, respektive hier einen etablieren.
Nochmal zur Erklärung, momentan gibt es zu Cum-Ex-Geschäften, die unter Scholz damals als erster Bürgermeister in Hamburg gelaufen sind. Da gibt es einen Untersuchungsausschuss nur in der Hamburger Bürgerschaft. Kai Gottschalk kämpft dafür, dass dieser Untersuchungsausschuss hierher nach Berlin zum Bundestag kommen soll. Zahnlose Tiger in Hamburg oder weil wir hier in Berlin nicht alle so toll sind?
Nein, erstens, weil ich war als Zeuge im Februar geladen, weil Herr Scholz mir gegenüber das ja im Finanzausschuss dargelegt hat. Da geht es darum, er hat gesagt, ich habe mich dreimal mit Herrn Olearius getroffen. Im Juni hat er das vom Finanzausschuss gesagt. Da haben wir es behandelt hier in Berlin. Und im Untersuchungsausschuss in Hamburg hat er auf einmal gesagt, ich habe mich gar nicht mit ihm getroffen. Drei Monate später konnte er sich an nichts mehr erinnern. Fakt ist, und ich habe es als Zeuge so wahrgenommen, diesem Untersuchungsausschuss fehlt der Wille, den spreche ich ab. Und vor allen Dingen, das zeigt sich jetzt, die Fähigkeit aufzuklären, denn der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses, oh Wunder, ist von der SPD ein Herr Petersen, der ist eigentlich Mediziner, war mal Vorsitzender, glaube ich, der SPD in Hamburg. Also da müssen wir nichts erwarten. Und dieser Herr Jenicke, der wird sogar im Fokus gestern ist geschrieben worden, da hatte man Bedenken vom Verfassungsschutz, den überhaupt dort hinzusetzen. Empfehle ich allen mal, das zu googeln und zu lesen. Das heißt, mit solchen Figuren, die davor stehen, und dann auch noch, dass es in einem Rechtsstaat möglich ist, dass da einer solche Beweise an sich nimmt. In Berlin wäre es gar nicht möglich gewesen. Ich habe Untersuchungsausschuss Wirecard hier geleitet. Da platzt mir die Hutschnur. Da wäre niemand in die Geheimschutzstelle oder zu mir gekommen, ohne meine Zustimmung. Und hätte da sowas rausgenommen. Das ist Beweismaterial. Also was da passiert ist, ist eine Frechheit auf gut Deutsch. Und wir wurden ja vor 2-3 Monaten, noch vor der Sommerpause, hier in Berlin sogar blockiert, als wir einen Untersuchungsausschuss mit der CDU zusammen gefordert haben, auch von der Ampelkoalition aus gutem Grund. Denn hier in Berlin, wenn wir ermitteln, und das sage ich, dann fällt Scholz. Wir haben ja andere Möglichkeiten. Hier ist nicht der Filz, den wir in Hamburg haben. Das ist roter Filz, der verhindert aus meiner Sicht, dass hier aufgeklärt wird. Und die Bürger haben ein Recht darauf zu wissen, was dieser Bundeskanzler aus meiner Sicht für Dreck am Stecken hat.
Nochmal zurück zu den beiden verschwundenen Laptops der Büroleiterin von Olaf Scholz. Kann man jetzt juristisch dagegen vorgehen? Gibt es dann Ermittlungsverfahren oder ist das Beweismittel jetzt einfach weg?
Also ich kann nur den Kollegen in Hamburg der AfD-Fraktion empfehlen, hier zu klagen. Für mich ist das aus meiner juristischen Sicht, egal in welcher Stellung dieser Herr Jenicke ist, eine Unterschlagung von Beweismitteln. Außerdem sind hier Beweismittel zunächst mal in ein Behältnis gebracht worden, wo niemand ausschließen kann, dass an diesen Beweismitteln manipuliert wurde. Und für mich ist das persönlich ein lupenreiner Tatbestand, der Beweisunterschlagung. Der Herr hat zurückzutreten, der gehört von Kadi und ich muss auch die Rolle des Untersuchungsausschusses sitzen und ob er der Aufgabe gewachsen ist in Hamburg in Frage stellen. Und da fordere ich die Kollegen der AfD-Fraktion in der Bürgerschaft auf, massiv Druck zu machen und vor Gericht zu ziehen und Klage zu erheben.
Sie haben es gerade erwähnt, soweit mein Rechtsverständnis reicht, wenn Beweismittel unterschlagen werden, ist das eine Straftat. Ja. Muss da nicht der Staat von sich aus auch ermitteln?
Ha! In Hamburg hat noch nicht mal die Staatsanwaltschaft gegen Herrn Scholz und Herr Olearius ein Ermittlungsverfahren einleiten wollen. Das hat man bei uns in NRW gegen Herrn Olearius gemacht. Und die Staatsanwaltschaft hat aber in NRW auch gesagt, gegen den Kanzler. Und aufgrund der Bedeutung hat man es nicht getan. So viel zum Rechtsstaat in Deutschland. Wenn du also Kanzler bist, bist du gleicher. Aber in Hamburg hat die Justiz doch voll versagt. Entschuldigung, die Kölner Staatsanwaltschaft muss ein Ermittlungsverfahren gegen Herrn Olearius, der die Hamburger Warburg Bank führt, einleiten, weil die Hamburger Staatsanwaltschaft gesagt hat, es gibt für uns keine Anhaltspunkte. Da muss ich sagen, was diesen speziellen Fall angeht, sicherlich ist sonst die Staatsanwaltschaft großartig, aber hier im Fall Cum-Ex, Scholz und Tschentscher und Olearius hat die Staatsanwaltschaft sich in Hamburg nicht mit Ruhm bekleckert und da ist mein Vertrauen weg, dass die einen Aufklärungswillen haben und insoweit müssen die Leute von selbst aus tätig werden, zur Not vielleicht wieder zur Staatsanwaltschaft nach Köln gehen.
Das also ist das Geheimnis der beiden verschwundenen Laptops aus dem Panzerschrank, die dann tatsächlich nicht aus dem Panzerschrank, sondern schon beim Untersuchungsausschuss angekommen sind. Und diese beiden Laptops mit vermutlich belastendem Material im Cum-Ex-Fall gegen Olaf Scholz, diese Laptops sind nun endgültig verschwunden. Wir beide sind etwas fassungslos. Vielen Dank an Kai Gottschalk, finanzpolitischer Sprecher der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, Frequenzfreiheit, der Podcast der AfD. Ich bin Tobias Weber.
Am Sonntag wird mal wieder ein Landrat gewählt. Dieses Mal im Landkreis Dahme-Spreewald, mitten in Brandenburg, südöstlich von Berlin. Wieder steht ein AfD-Kandidat in der Stichwahl, nachdem er im ersten Wahlgang zwar die Mehrheit der Stimmen, aber eben noch nicht die absolute Mehrheit erhalten hatte. Dieses Mal ist unser Bewerber aber auch bundespolitisch durchaus prominent. Steffen Kotré hat als energiepolitischer Sprecher der AfD-Fraktion im Bundestag zuletzt vor allem gegen Habecks Heizhammer oder die Abschaltung der letzten drei Kernkraftwerke gekämpft. Nun will er in seiner Heimatregion künftig als Landrat die Probleme lösen, welche die Menschen vor Ort beschäftigen. Warum es Zeit für eine blaue Wende auch im Landratsamt in der Spreewaldstadt Lübben ist, erläutert er jetzt im Interview.
Steffen Kotré, energiepolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion der AfD, aber eigentlich in der Hauptfunktion momentan im Landkreiswahlkampf, kann man das so sagen, nämlich Dahme Spreewald. Da fällt am Sonntag die Entscheidung, wer wird der nächste Landrat, und der könnte Steffen Kotry heißen.
Ja, genau. Also seit Wochen und Monaten sind wir dabei, unseren Landkreis blau zu machen, und Dahme Spreewald ist blau. Wir haben in der ersten Wahlrunde 35% erreicht und wir haben also die Mitbewerberin der SPD rausgeschmissen aus dem Rennen, und dazu muss man wissen, der ganze Landkreis ist in SPD-Hand. Seit eben der Wende hat sich die SPD diesen Landkreis sozusagen gekrallt, und das ist jetzt zumindest, was die Posten, was den Posten des Landrates anbelangt, zu Ende, und das ist ein sehr schönes Ergebnis. Wir sind stärkste Kraft in Dahme Spreewald.
Das heißt, nach 33 Jahren SPD-Dauerherrschaft gab es da schon mal die erste Wende, um das mal vorsichtig zu formulieren.
Genau, und das ist ganz, ganz wichtig. Und wir sehen es auch. Wir sind ja draußen am Bürger dran mit Infoständen, mit Bürgerdialogen, mit Flugblätter-Verteilaktionen. Und da erleben wir, also wie viel Frust bei den Menschen eben aufgrund der Politik da ist. Natürlich der Bundes- und Landespolitik, aber eben auch hier im Landkreis. Und die Leute wollen Veränderung, die Leute wollen die AfD.
Was sind denn im Landkreis Dahme-Spreewald, was sind denn da so die Kerngebiete? Was nervt die Leute am meisten?
Das ist ganz klar die Migration. Also vor allem
also das, was bundesweit das bestimmte Thema ist, ist auch im Dahme-Spreewald.
Richtig, überall schießen jetzt wieder die Unterbringungsheime wie Pilze aus dem Boden, obwohl die Menschen dagegen sind. Und da merkt man Demokratiedefizit, aber eben auch, dass unser Landkreis davon nicht verschont ist. Und es geht ja nicht darum, jetzt Schutzbedürftigen den Schutz nicht zu gewähren. Nein, zu uns kommen Migranten, die wollen ein besseres Leben. Allerdings, sie unterm Strich schaden unserer Gesellschaft, sowohl hinsichtlich des Finanziellen, sie wandern direkt in die Sozialsysteme ein, als auch besteht dann die Gefahr der inneren Sicherheit, die nicht mehr gegeben ist. Wir sehen es an allen Stellen. Die Migranten, die zu uns kommen, sind vor allen Dingen gewalttätiger und auch krimineller als Deutsche. Das ergibt sich ganz klar aus den Statistiken.
Und das hat Brandenburg ja schon leider Gottes sehr, sehr oft in den letzten Monaten und Jahren, aber gerade in den letzten 12, 18 Monaten doch sehr oft erleben müssen, auch bei euch im Landkreis.
Genau, in Zeesen nach dem Stadtfest, also ganz brutaler Übergriff, vor allen Dingen auf Leute, die helfen wollten. Wir waren am Montag mit einer Demo an einer Schule, weil dort also Araber und Tschetschenen ihr Unwesen treiben. Wir haben dort mit Mädchen gesprochen, die deshalb die Schule verlassen haben, trauen sich nicht mehr abends durch Königs Wusterhausen allein in den entsprechenden Gebieten, und das ist ein Unding, also wie wir Deutsche hier an den Rand gedrängt wird, von unseren eigenen Leuten eben so verraten, und das ist das eigentliche Thema, was vor allen Dingen auch im Landratswahlkampf eine Rolle spielt.
Dann gibt es eine sehr schöne Geschichte, das könnte so ein bisschen noch so eine kleine Wahlkampfhilfe sein. Die AfD-Landtagsfraktion im Potsdamer Landtag hat Zuwachs bekommen. Wie hat sich das ergeben?
Also eine ganz interessante Wendung auch. Ein Vertreter der Freien Bürger hat gesagt, also ich habe die Schnauze voll von dieser Politik hier, die also auch die Freien Bürger unterstützen. Wir wissen, im Landtag stimmen die Freien Bürger immer mit Links-Grün. Und jetzt hat die AfD also einen Zuwachs bekommen, und das zeigt eben, wie attraktiv die Politik der AfD ist und dass diese Politik also unerlässlich ist. Und das bestärkt ja auch oder das untermauert ja auch den Trend der AfD. Wir erleben Zuwächse eben auch in den Wahlumfragen. Wir haben es eben in Dahme-Spreewald manifestiert, 35% irre. Aber eben so irre leider ist die deutsche Politik, die Politik der Landesregierung und der Koalitionsparteien. Und insofern also kein Wunder, dass die Leute zu uns kommen.
Ist denn jetzt in Dahme-Spreewald wieder das gleiche Phänomen, dass mehr oder weniger SPD, CDU und was da sonst noch so mit antritt, dass die wieder die Blockpartei bilden, also mit einem Kandidaten und 5 Parteien gegen sie antreten?
Ganz genau. Also wir haben es ja vorher schon gehabt. Der sogenannte unabhängige Kandidat, der natürlich nicht unabhängig ist, wurde vorher schon, also von einem Bündnis unterstützt. Und dieses Bündnis reicht von CDU auf der einen Seite bis zu den Linken auf der anderen Seite mit FDP und Freien Wählern. Also fragt man sich natürlich, zu Recht, ist das jetzt die neue Blockpartei und ist das die Nationale Front? Und wir sehen jetzt, zur Stichwahl ist also auch noch die SPD und sind auch die Grünen dazugekommen und unterstützen also den sogenannten unparteilichen und daran erkennt man, es geht also nur gegen die AfD, es geht nur gegen die Programmatik der AfD und man will eben diese Überfremdungspolitik, die die AfD verhindern möchte, verhindern bzw. voranbringen. Und das ist das Eigentliche, man will den Machterhalt für sich selber sichern und da tut man sich zusammen.
Das ist eine schöne Vorstellung, die CDU mit der Linkspartei, das macht gut, okay. Aber wir haben uns schon dran gewöhnt, wir hatten das in Thüringen, wir hatten das in Sachsen-Anhalt, da müssen wir nicht mehr drüber reden. Steffen Korte von Frequenzfreiheit, toi toi toi, dickes Daumen drücken. Wir sind natürlich auch am Sonntagabend dann, oder einer unserer Reporter ist natürlich am Sonntagabend dann auch vor Ort. Steffen Korte, eventuell der erste brandenburgische Landrat der AfD, das wird sich am kommenden Sonntag entscheiden. Frequenzfreiheit, der Podcast der AfD, ich bin Tobias Weber.
Und damit verabschieden wir uns für diese Woche von Ihnen. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wünschen Ihnen und Ihren Familien ein schönes Wochenende.